Vor etwas mehr als 3000 Jahren hatte das Volk Israel einen General. König David oder der spätere König David war General des Volkes. Es war damals keine friedliche Zeit und auch David war kein friedlicher Heerführer. So sang man Lieder von ihm, in dem es zum Beispiel hieß, König Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Durch solche Gesänge war König Saul eifersüchtig geworden, als wenn es irgendwie erstrebenswert wäre, möglichst viele Menschen zu erschlagen. Er verfolgte darum seinen Heerführer, um ihn umzubringen oder besser gesagt umbringen zu lassen. David floh zu seinen Feinden, ins Philisterland, in die Stadt Gath, westlich von Jerusalem. Ironischerweise nahm er dabei zufälligerweise das Schwert des Riesen Goliath aus Gath mit nach Gath. Es verwundert nicht, dass man ihn dort erkannte und gleich zum König schleppte, der Achish oder auch Abimelech genannt wurde. Um einer Verurteilung und Hinrichtung zu entgehen, stellte er sich verrückt, wahnsinnig, ließ sich Schleim in den Bart träufeln und machte ganz verrückte Tänze und Dinge. Und dann nahm ihm doch da tatsächlich der König das auch ab und ließ ihn frei. Also ich hätte ihm das, glaube ich, nicht geglaubt, aber scheinbar hatte er es so überzeugend gemacht, dass man ihm das abgenommen hat. In dieser gewaltsamen und kriegerischen Zeit, wo David auf der Flucht war, da schrieb er zwei Psalmen. Das eine ist der Psalm 34 und das andere der Psalm 56. Und damit kommen wir langsam näher zu dem, wo ich eigentlich hin will, nämlich zu einem Vers aus dem Psalm 34, der dieses Jahr zur Jahreslosung gezogen wurde oder ausgesucht wurde. David pries in diesem Psalm 34 zunächst mal Gott und berief sich dann auf Gottes Schutz und kam dann zu ein paar Weisheiten. Und genau mit diesen Weisheiten wollen wir uns heute beschäftigen, weil eine dieser Weisheiten ist, suche Frieden und jage ihm nach. Ich lese einmal aus Psalm 34 die Verse 12 bis 15 nur. Ich habe die abgedruckt, sogar noch ein paar Verse mehr habe ich abgedruckt auf den ausliegenden Blättern. Wer möchte, kann das mitlesen. Ich lese 12 bis 15. Da schreibt David seine Weisheit: Kommt, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch in der Furcht des Herrn unterweisen. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor falscher Rede. Meide das Böse und tu das Gute. Suche Frieden und jage ihm nach. Diese Jahreslosung, suche Frieden und jage ihm nach, werden wir jetzt mal in drei zeitlichen Etappen oder historischen Etappen beleuchten. Einmal die Bedeutung zur Zeit Davids. Da habe ich eben schon ein bisschen mit angefangen und von erzählt. Dann zur Zeit des Neuen Testaments, zur Zeit von Petrus, weil Petrus griff diesen Abschnitt nämlich auf, den ich abgedruckt habe, und hat ihn in einem anderen Zusammenhang zitiert und wiedergegeben. Mit dem werden wir uns auch ein bisschen beschäftigen. Und dann nochmal in unserer Zeit. Wir werden also schauen, ja, was hat denn das jetzt mit uns zu tun? Inwieweit können wir aus der Situation von David auf der einen Seite und aus der Situation von Petrus und den Christen damals auf der anderen Seite lernen? Frieden zur Zeit Davids. Was mag sich ein General, von dem gesagt wird, er hätte 10.000 Leute erschlagen, wohl dabei denken und im Sinn haben, wenn er in einer Liedstrophe schreibt, dass man Frieden nachjagen soll? Das ist so, als wenn heutzutage irgendein mächtiger General von irgendeinem Volk, vielleicht in Amerika oder in Nordkorea oder sonst irgendwo, und der schickt uns jetzt ein Gedicht und darin geht es um den Frieden. Wie ernst würden wir das nehmen? Worum geht es dabei denn genau? Wie war die Situation damals bei David, dass er was über den Frieden schreiben kann? Ähnlich wie der heutige Staat Israel seit seiner Gründung 1948, so wurde das Volk Israel damals immer wieder von Nachbarvölkern oder von Gruppierungen der Nachbarvölker angegriffen. Aus Sicht der Nachbarvölker war das völlig logisch, dass man die angreifen musste, und völlig verständlich, weil ein paar Generationen davor war Israel mit Mann und Maus viele hunderttausend oder Millionen Menschen in ihr Land einmarschiert, eingefallen und hatten sie zum Teil aus einigen Städten vertrieben. Beim Einnehmen der Landesteile einige Generationen davor war Israel selbst nicht ganz zimperlich vorgegangen und ganze Dörfer und Städte waren dem Erdboden gleichgemacht worden. In manchen Gebieten fand eine, wie man es heute nennt, ethnische Säuberung statt. Die Stellen in der Bibel, die man dazu nachlesen kann, sind etwas, was ich wahrscheinlich nie in meinem Leben verstehen würde. Weil die Israeliten beriefen sich dabei ständig auf Gott, als sie ihre ethnischen Säuberungen machten. Die kriegerischen Konflikte zur Zeit von David kamen nun aber logischerweise nicht mit den Leuten, die sie vernichtet hatten, sondern mit denen, die sie übrig gelassen und am Leben gelassen hatten. Auseinandersetzungen gab es sowohl mit den Nachbarvölkern, die östlich von ihnen lagen, als auch mit denen, die westlich Richtung Mittelmeer lagen. Und das waren die, die am meisten in der Bibel beschrieben werden, nämlich die Philister, angeblich Vorfahren von den heutigen Palästinensern. Bin mir aber nicht so sicher, ob das wirklich so stimmt, weil es hat seitdem viele Völkerwanderungen auch in dem Bereich da unten gegeben. Auseinandersetzungen gab es also vor allem mit den Philistern damals. Die Bibel berichtet relativ neutral über diese Auseinandersetzungen. Das finde ich schon mal ganz spannend, obwohl es ja Geschichte Israels ist, wird davon nicht davon berichtet, dass Israel ein Recht gehabt hätte dazu, oder es wird nicht davon berichtet, dass die Israeliten die einzigen gewesen wären, die gerecht in dem Krieg vorgegangen werden, sondern es wird einfach sachlich und neutral berichtet, mal zogen Israeliten aus, um die Philister zu überfallen, und mal zogen Philister aus, um die Israeliten zu überfallen. Aus heutiger Sicht ist es schwer, diese Kriege und diese Auseinandersetzungen zu beurteilen. Das ist auch gar nicht notwendig, weil wir können im Nachhinein nicht feststellen, wer schuld oder wer unschuldig war oder wer ein bisschen mehr und wer ein bisschen weniger Schuld hatte. Auseinandersetzungen zwischen Völkern und Volksgruppen haben oft vielschichtige Gründe, die sich meist auch nicht leicht lösen lassen. David richtet darum in dem Psalm 34, in dieser Jahreslosung und den Versen darum, den Fokus seiner Aussagen über den Frieden nicht auf die kriegerischen Auseinandersetzungen mit den Nachbarvölkern. Er klärt auch nicht die Schuldfrage und er rechtfertigt auch nicht sich selbst mit seinem Verhalten als General. Er lenkt vielmehr unseren Blick auf unsere persönliche Einstellung, was Frieden angeht. Frieden hat ja verschiedene Dimensionen. Einmal kann man das ganz abstrakt, global sehen, Weltfrieden. Dann kann man den Fokus stärker darauf richten, wie zwei Völker, zum Beispiel die Deutschen und die Franzosen, in der Vergangenheit mit Krieg und Frieden umgegangen sind. Dann kann man auch Frieden zwischen verschiedenen Kulturen oder Subkulturen, also Teilkulturen, betrachten, hier in unserer Stadt oder hier in unserer Gemeinde. Auch Frieden zwischen mir und meinem Nächsten kann dabei eine Rolle spielen. Zum Beispiel in der eigenen Familie. Da fängt doch Frieden schon an. Fokus von David ist der persönliche Friede. Also wie gehe ich denn mit meinem Nächsten mit Frieden um? Was könnte denn mein Beitrag zum Frieden mit meinem Nächsten, also dem, der mir am nächsten ist, sein? So beginnt seine Aufforderung zum Frieden in Vers 13 mit einer rhetorischen Frage. Wer ist der Mensch, der das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht? Ja, wer ist eigentlich dieser Mensch, der das Leben liebt und gute Tage haben will? Also ich bin dieser Mensch. Ich nehme an, du bist auch dieser Mensch. Wahrscheinlich sind wir alle hier diese Menschen, die das Leben lieben und gute Tage sehen wollen. Jeder, glaube ich zumindest, jeder will doch eigentlich gut durchs Leben kommen und täglich gute Tage haben. Der Weg dahin ist aber manchmal schwerer und steiniger, als man so denkt. In Davids Lied kommt das so ein bisschen leicht daher, aber die Anne Arendt hat vorhin schon festgestellt, normalerweise sind Jahreslosungen ein Zuspruch, dieses Mal eine Aufforderung, ein kleiner Unterschied. Trotzdem bleibt es in dem Psalm etwas allgemein. Und ich habe mir gedacht, wenn wir die Geschichte von David betrachten, da können wir etwas konkreter werden. David selbst hätte nämlich allen Grund gehabt, sehr griesgrämig zu sein und sauer auf seine Umgebung zu reagieren. Schließlich wurde er von seinem König verfolgt, obwohl er seinem König viele Siege beschert hatte. Er wurde sogar verfolgt bis ins Ehebett hinein. Und der König macht dann seiner Frau sogar noch Vorwürfe, dass sie ihm nicht ausgeliefert hat. Aber David war nicht verbittert und auch nicht nachtragend. Er empfiehlt, den Frieden zu suchen und ihm nachzujagen. Ansgar Hörsting, der Präses der Freien Evangelischen Gemeinden, schrieb dazu einmal, dass er bei dem Frieden nachjagen an Schnäppchenjäger denkt. Was ihn auch immer dazu bewogen hat, bei Frieden nachjagen an Schnäppchenjäger zu denken. Aber es ist interessant, diesen Vergleich, weil Schnäppchenjäger, die investieren viel Zeit und Kraft, doch irgendwo das Günstigste zu finden. Wahrscheinlich, weil Geiz geil ist oder so. Aber man setzt da Zeit und Kraft rein. Und das verbindet das mit dem Nachjagen nach Frieden. Weil ich glaube, wenn wir Frieden nachjagen, dann kostet das auch Zeit und Kraft. David stellt sich die Aufforderung des Suchens und Nachjagens, stellt der Aufforderung des Suchens und Nachjagens noch zwei andere Aufforderungen an die Seite sozusagen. Also Böses tun, Böses nicht tun, Böses zu lassen und Gutes zu tun auf der einen Seite und seine Zunge zu hüten auf der anderen Seite. Und wenn ich da so recht drüber nachdenke, dann ist das oft die Voraussetzung für Frieden. Also da hängt etwas mehr dran an unserer Jahreslosung als nur dieser eine Teilvers alleine gesehen. Böses lassen, Gutes tun, Zunge im Zaum halten. Das beherzigte David selbst ganz praktisch, neben dem, dass er General war und viele Gegner umgebracht hat oder umbringen ließ, so war er persönlich, zeitweise zumindest, ganz anders. Als sich ihm die Gelegenheit bot, seinem Verfolger König Saul hinterrücks bei einem Toilettengang umzubringen, da tat er das nicht und hat bewusst das gelassen. Er beleidigte auch seinen König nicht. Und er erzählte nicht einmal schlecht über ihn. Dabei wäre doch die schlechten Nachrichten über den König zu verbreiten oder ihn gar umzubringen, aus dem Weg zu räumen, das beste Mittel gewesen, um der Verfolgung zu entgehen. Aber Gewalt gebiert Gewalt. Und ich glaube, das wusste David schon. Es gibt auch heute noch kaum Machthaber, die durch Gewalt an die Macht gekommen sind und nicht selbst ihre Macht wieder verlieren durch Gewalt. Obwohl David ein Heerführer war, durch dessen Hand und Befehl tausende Menschen umgekommen waren, war ihm im persönlichen Miteinander Frieden wichtig. Mit Einschränkung, sagen wir mal. So schrieb er dann auch in einem anderen Psalm davon, im Psalm 37, dass nur ein Mann des Friedens Zukunft hat. Nur ein Mann des Friedens hat Zukunft. Frieden beginnt damit, dass ich zunächst Gutes tue, praktiziere, Böses unterlasse und mich nach Gerechtigkeit sehne. Meine innere Haltung ist da zunächst einmal gefragt. Vergeltung und Rachegedanken kann ich getrost Gott überlassen, so steht es schon im Alten Testament. Auf diese Weise durchbricht David diesen Kreislauf von Gewalt und Wiedergewalt und Wiedergewalt. Leider nicht in den Auseinandersetzungen mit den Philistern. Die haben auch danach wieder eins drauf bekommen von ihm. Aber zum Beispiel in der Auseinandersetzung mit Saul und seiner Familie merkt man das ganz deutlich. Weil ein Enkel von König Saul, der Mephibosheth, ein behinderter Junge, der wird später von David aufgenommen in sein Haus und wird quasi mit einer Leibrente bis zum Lebensende versorgt, indem er ein Landgut übertragen bekommt. Also David ist da überhaupt nicht nachtragend in der persönlichen Auseinandersetzung mit Sauls Familie. Davids Geschichte zeigt ziemlich realistisch, wie ambivalent jemand sein kann oder wie zerrissen jemand sein kann, wenn es um Frieden und Gewalt geht. Weil bei David, wenn man in sein Leben schauen, wenn wir eine ganze Reihe von Stellen sehen, wo er nicht friedfertig war. Wir werden aber auf der anderen Seite auch eine ganze Reihe von Stellen finden, wo er alles daran gesetzt hat und sich Unrecht tun ließ, um dem Frieden nachzujagen und den Frieden zu suchen. Ich glaube, das ist so realistisch, dass wir es ganz gut auf unser Leben beziehen können, weil niemand von uns ist immer hundertprozentig friedfertig. Ich glaube, niemand kann von sich sagen, dass er absolut gewaltfrei ist. Zumindest dann, wenn wir Worte und andere Sachen, die Leute beleidigen, auch als Gewalt einstufen. Die Situationen, die wir erleben, sind auch viel zu komplex und viel zu unterschiedlich, als dass wir pauschal sagen könnten, ich bin immer friedlich. Trotzdem möchte ich ein Mann des Friedens sein. Ein Mann des Friedens, weil ein Mann des Friedens Zukunft hat, wie David geschrieben hatte. Ein Mann des Friedens, der Gewalt und Streit, da wo es möglich ist und wo ich es selber wahrnehme, doch möglichst aus dem Weg geht. Der eher zu Versöhnung und zu friedfertigem Handeln neigt, im Zweifelsfall. Der den Frieden sucht und ihm nachjagt. Nun endet unsere Geschichte der Jahreslosung nicht mit David, das habe ich am Anfang schon angekündigt. Es gibt ein Aufwärmen dieses Textes zur Zeit des Neuen Testaments und damit befassen wir uns jetzt auch mal. Frieden zur Zeit von Petrus im Neuen Testament. Ich lese es jetzt nicht vor, weil es ja der gleiche Text nur zitiert ist. Ich habe ihn aber nochmal abgedruckt, inklusive der Verse davor und danach. Petrus, einer der 12 Jünger von Jesus, der Schüler von Jesus und Missionar, vor allem unter der jüdischen Bevölkerung damals, er zitiert total gerne das Alte Testament. Das ist ihm wichtig. Er spielt ganz oft darauf an. Und so auch hier in diesem Fall, er zitiert Psalm 34 in Auszügen. Schließlich kann man, wenn man das Alte Testament beherzigt, viel daraus lernen, wenn man nicht versucht, alles eins zu eins zu übertragen und anzuwenden. So zitiert also Petrus Davids Psalms in zwei konkreten Auseinandersetzungen der damaligen Zeit, also zu seiner Zeit. Zwei Auseinandersetzungen damals. Die eine war innerhalb der Gemeinde. Da gab es nämlich jüdisch geprägte Christen und heidnisch geprägte Christen, die nicht so recht zusammenkamen, wo es immer wieder Zoff und Streit gab. Und die zweite Auseinandersetzung, auf die Petrus anspielt, ist die Auseinandersetzung zwischen Christen und Nichtchristen. Also Menschen, die mit dem Gott der Bibel, so wie er sich in der Bibel offenbart, nichts anfangen könnten, wo es auch deswegen zu Streit kommen kann. Entsprechend ist im Zusammenhang des Briefes einerseits vom Miteinander in der Gemeinde die Rede und andererseits von alltäglichen Auseinandersetzungen außerhalb der Gemeinde. Für beide Situationen hat sich wohl Petrus gedacht, sind Davids Worte ganz hilfreich. Beginnen wir einmal damit mit der Auseinandersetzung innerhalb der Gemeinde. Da fordert nämlich Petrus durch das Zitieren vom Psalm 34 dazu auf, dass die Christen, und so fängt der abgedruckte Abschnitt an, eines Sinnes sein sollen, voll Mitgefühl und Geschwisterliebe. Außerdem sollen sie barmherzig und demütig sein, als Lösung für Konflikte innerhalb der Gemeinde. Petrus schrieb dies als jemand, der eindeutig zu einer dieser beiden Parteien gehörte. Er gehörte eindeutig zu den jüdischen Christen und stellte sich auf ihre Seite. Er selbst hat diesbezüglich sogar schon Auseinandersetzungen mit Paulus, als er sich auf die Seite der Juden stellte, der jüdischen Christen. Bei Paulus hingegen, da finden wir dann die andere Sichtweise. Er hat sich, obwohl er Jude war, innerlich auf die Seite der heidnisch geprägten Christen gestellt. Und so schrieb er im Epheserbrief Kapitel 2 einmal seine Sichtweise an die heidnisch geprägten Christen. Denen schreibt Paulus, denkt daran, was ihr früher gewesen seid. Ihr gehörtet ja zu den Völkern, die von den Juden die Unbeschnittenen genannt werden. Dabei haben sie selbst doch nur die Beschneidung, die von Menschen vollzogen wird. Jedenfalls wart ihr damals von Christus getrennt, ihr wart fremd und gehörtet nicht zur Gemeinde Israels. Die Zusagen, die Gott bei seinen Bundesschließungen gemacht hatte, galten für euch nicht. Ohne Hoffnung und ohne Gott lebtet ihr in der Welt. Damals wart ihr fern von Gott. Jetzt aber seid ihr ihm nahe durch die Verbindung mit Jesus Christus, durch das Blut, das er vergossen hat. Christus ist es, der uns allen den Frieden und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Nochmal, Christus ist es, der uns allen den Frieden gebracht und Juden und Nichtjuden zu einem einzigen Volk verbunden hat. Einige Verse weiter, so hat Christus Frieden gestiftet. Er hat die getrennten Teile der Menschheit mit sich verbunden und daraus den einen neuen Menschen geschaffen. Oder noch ein paar Verse weiter. In einer Person durch seinen Tod hat er alle Feindschaft für immer getötet. Und dann kam er und hat diesen Frieden allen verkündet. Euch, die ihr fern wart, ebenso wie denen, die nahe waren. Frieden durch Versöhnung, sagen Paulus und Petrus. Frieden durch Versöhnung, durch eine Einigkeit miteinander aufsuchen, nach Einigkeit streben, demütig sein, sich selbst zurücknehmen, eins sein. In der theologischen Begründung von Paulus wird klar, dass wir aus uns heraus keinen Frieden machen können. Es braucht Jesus Christus, um Frieden zu machen. Echter Friede entsteht durch Versöhnung. Und echte Versöhnung ist nur durch Jesus möglich. So hat Paulus als erste Aufforderung an alle Menschen immer gesagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn aus der Versöhnung mit Gott kommt auch Versöhnung miteinander. Und durch Versöhnung miteinander entsteht Frieden. Interessant finde ich übrigens, dass Petrus in den Versen nach dem Zitat aus Psalm 34, wo es um den Frieden mit Nichtchristen geht, überhaupt nichts davon schreibt, dass man versöhnt sein soll und eines Sinnes sein soll und Geschwisterliebe haben soll. Und das hat mir zu denken gegeben. Und ich glaube, ich vermute, dass es daran liegt, dass in einer heftigen Auseinandersetzung, wie auch bei David, einer kriegerischen Auseinandersetzung mit einem ganzen Volk oder einer ganzen Volksgruppe, das mit der Versöhnung nochmal deutlich schwieriger ist. Und mit dem eines Sinnes sein, während man es innerhalb einer Gemeinde, wo man eine gemeinsame Basis hat, doch hoffentlich eher hinbekommen sollte. Der Frieden mit Menschen anderer Weltanschauung erfordert noch einen Schritt weiter, als nur einfach die simple Aufforderung, eines Sinnes zu sein, weil das geht nicht so einfach. Der Frieden mit Menschen anderer Weltanschauung erfordert einen höheren Preis, nämlich sich Unrecht tun zu lassen, zu leiden und im Herzen an Jesus festzuhalten, so schreibt es Petrus. Und ich glaube, er bezieht sich inhaltlich dabei auf die Bergpredigt, wo Jesus zunächst einmal sagt, glückselig sind die, die gewaltlos sind. Dann drei Verse später, glückselig sind diejenigen, die Frieden stiften. Und noch einige Verse später schreibt er davon, dass man keine Rache üben soll, sondern sich Unrecht tun lassen soll, Böses ertragen soll, sich auf die zweite Wange schlagen lassen soll, wenn man den ersten Schlag schon eingesteckt hat. Und wenn man, dass man auch bei Streit um irgendwelche finanziellen Dinge oder um Arbeitskraft doch sich lieber Unrecht tun lassen soll und dem anderen das geben soll, was er von einem fordert. Spannende Sache. Innerhalb der Gemeinde oder sage ich mal innerhalb mit Menschen, wo man eine gemeinsame Glaubensbasis hat, die Aufforderung von Petrus, Versöhnung zu suchen, eines Sinnes zu sein und miteinander das Einssein zu praktizieren und zu suchen. Außerhalb der Gemeinde die Aufforderung, sich Unrecht tun zu lassen. Es ist ja nicht leichter, das ist schwieriger. Sich Unrecht tun zu lassen, einzustecken und dadurch Versöhnung und Frieden möglich zu machen. Frieden heute. Wie können wir denn das, was wir jetzt alles gehört haben, auf uns anwenden? Ich habe dazu ein nettes Zitat gefunden von dem Philosophen, von dem holländischen Philosophen Benedictus Baruch de Spinoza. Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. Friede ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Diese Definition trifft, glaube ich, schon ganz gut auf das zu, was David geschrieben hat, also auf unsere Jahreslosung. Ebenso wie auf die Situation von Petrus, die er in seinem Brief beschrieb. Friede ist nicht Abwesenheit von Krieg. Frieden ist eine Tugend, eine Geisteshaltung, eine Neigung zu Güte, Vertrauen und Gerechtigkeit. Frieden ist also etwas, was in unserem Herzen beginnt und in unserem Kopf, in unserer Einstellung, zu uns selbst, zu unserem Nächsten und zu unserer Umwelt. Frieden beginnt mit einer inneren Grundhaltung. Und das ist auch etwas, was wir heute noch einüben und praktizieren können. Beim Gedanken an Frieden zunächst einmal nicht an die großen kriegerischen Auseinandersetzungen irgendwo auf der Welt zu denken. Ist ja naheliegend, ist auch weit weg, habe ich nicht viel mit zu tun. Kann ich vielleicht auf einen Protestmarsch gehen und ein Schild hochhalten. Das wäre aber ein bisschen zu einfach, wenn wir an Frieden denken. Wenn wir an Frieden denken, sollten wir zunächst einmal an unsere Beziehungen denken und an dem, was Frieden in mir macht und ob ich eigentlich Frieden habe. Frieden mit mir selbst, Frieden mit Gott, Frieden mit meiner Familie, Frieden mit meinen Arbeitskollegen und Mitschülern, Frieden mit den Menschen, denen ich auf der Straße begegne oder mit meinem Nachbarn, wie in der Geschichte, die wir vorhin gehört haben. Frieden ist zunächst einmal etwas, was mich persönlich in meiner eigenen engen Umgebung betrifft. Und an den Weltfrieden können wir dann irgendwann auch mal denken. Aber das ist nicht das Nächste beim Thema Frieden. Von David können wir lernen, dass auch eine allgemein gewalttätige und kriegerische Zeit keine Ausrede dafür ist, nicht im persönlichen Bereich sich doch um den Frieden zu kümmern. Sogar Verfolgung und das Erleiden von Unrecht rechtfertigen keine Gewalt, rechtfertigen nicht, dass ich selbst unfriedlich bin. Eine ausweglose Situation eines Feindes nutzt man auch nicht aus, zeigt uns David. Und Flucht, auch das zeigt er uns, ist manchmal besser als eine bewaffnete Auseinandersetzung. Wer also gerade in einem heftigen Konflikt steckt, persönlich oder in einer kriegerischen Auseinandersetzung, wer gerade aus einem Kriegsgebiet geflohen ist, der soll doch wissen, Flucht ist nichts Blödes. Flucht vor einer Auseinandersetzung ist nichts Schlimmes. Kann erstmal gut sein, um der Auseinandersetzung aus dem Weg zu gehen. Im zweiten Schritt sollte man dann eigentlich weiterdenken und schauen, ist irgendwo Versöhnung möglich und kann ich Frieden suchen und nachjagen, irgendwas dazu beitragen, was den Friedensprozess fördern kann. Für die Auseinandersetzung in der Gemeinde, in der Familie, mit Menschen, wo wir auf einer Wellenlänge eher sind, da ist Versöhnung angesagt. Und ich glaube, da ist auch Versöhnung am ehesten möglich, schreibt Petrus. Versöhnung durch Jesus. Und das ist etwas, womit ich jetzt meine Predigt beenden möchte, dass wir uns nochmal bewusst machen, was Jesus Christus in unserer Gemeinde, in unserem persönlichen Leben und auch in unseren Beziehungen getan hat und ständig tut. Er ist der Friedensbringer. Er ist der, der Versöhnung möglich macht. Und zwar Versöhnung zwischen allen Menschen eigentlich. Speziell aber Versöhnung zwischen Menschen, die eigentlich auf einer gleichen Wellenlänge oder ähnlichen Wellenlänge liegen sollte. Egal, ob es um die Versöhnung zwischen verschiedenen ethnischen Volksgruppen geht, wie israelitische Christen oder griechische Christen damals. Egal, ob es um die Auseinandersetzungen geht zwischen verschiedenen religiösen Gruppen, wie damals heidnisch geprägte Christen und jüdisch geprägte Christen. Ob es um verschiedene Kulturen innerhalb der Gemeinde geht. Versöhnung ist in Christus möglich. In Christus nimmt uns Gott als seine Kinder an und lädt uns zu seinem Mahl ein, was wir nachher noch feiern werden. In Christus können wir uns auch gegenseitig annehmen und zum Essen einladen. In Christus kann man sogar seine Feinde lieben. In Christus kann man den zweiten Schlag entgegennehmen, nachdem man den ersten schon eingesteckt hat. In Christus kann man sich Unrecht tun lassen und Nachteile in Kauf nehmen. In Christus ist vieles möglich, was ohne Christus nicht möglich ist. gerade wenn das in zwischenmenschlichen Beziehungen und Auseinandersetzungen nicht so hinhaut mit dem Frieden, dann möchte ich euch einladen zu Christus, der der Friede ist, der unser Friede ist. Das wollen wir jetzt gemeinsam auch bekennen, sofern Christus unser Friede ist. Wir wollen das Lied gemeinsam singen, ein Bekenntnislied. In Christus ist mein ganzer Halt.